Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Angekündigt war ja eigentlich eine Folge zum Thema Transformationspfade bei der Energiewende. Also wie können wir unsere Energiewende und Klimaschutzziele erreichen? Allerdings möchte ich, ja, war nicht ganz tagesaktuell, aber doch wochenaktuell auf einen Effekt eingehen und den mal etwas genauer beleuchten. Wir haben in der letzten Woche am 11. und am 12. Dezember den Effekt gehabt an der Strombörse, also der Handelsplattform für elektrische Energie, dass die Preise an der Börse kurzfristig auf knapp 1.000 Euro pro Megawattstunde hochgeschnellt sind. Also deutlich über dem, was wir normalerweise erwarten können an der Strombörse. Und da ging dann in der Presse und insbesondere natürlich in den sozialen Medien die Diskussion los. Ist die Energiewende gescheitert? Müssen wir sie als gescheitert ansehen? Wir haben im Moment die Sondersituation. Wir sind oder hatten in der Zeit eine Dunkelflaute. Wir sind im Dezember, also wenig Sonneneinstrahlung und durch ein Hochdruckgebiet auch wenig Windenergie im deutschen Stromnetz, was dann dazu geführt hat, dass die regenerativen Energiequellen PV und Wind quasi nicht eingespeist haben, aber interessanterweise auch von den konventionellen Kraftwerken wenig kam und das dazu geführt hat, dass wir einen Mangel kurzzeitig auf dem Strommarkt hatten und die Preise explodiert sind. Und jetzt stellt sich die Frage in den sozialen Medien, ist die Energiewende gescheitert, müssen sie als gescheitert ansehen, müssen wir wieder zurück zu anderen konventionellen, Klammer auf, klimaneutralen Energiesystemen. Propagiert wird jetzt wieder die Kernenergie, die wir bräuchten, alte Meiler wieder ans Netz bringen, neue Meiler bauen und so weiter und so fort. Haben wir ja vor kurzem erst diskutiert. Oder ist das auf andere Dinge zurückzuführen, die an den beiden Tagen aufgetreten sind? Die Diskussion ist letzte Woche sehr emotional geführt worden. Sie ist noch nicht abschließend geklärt. Es gibt noch ein paar Dinge, die noch offen sind. Aber wir wollen uns das jetzt heute mal in Ruhe in dieser Folge angucken. Was sind die Fakten? Da brauchen wir natürlich wieder ein paar Zahlen, die wir uns angucken müssen. Ein paar Energiedaten. Die Links sind alle in den Shownotes zu finden. Wer sich da selber noch mal bisschen tiefer einsteigen möchte, sich die Daten angucken möchte, dazu gerne mal reinklicken. Starten wir also los und gucken uns mal in Ruhe erstmal die Daten an. Also gucken bei einem Podcast natürlich in Anführungszeichen. Ich werde das wieder erläutern und mal ein bisschen kommentieren. Links habe ich dann in den Shownotes hinterlegt, wer da gucken möchte, gerne mal reinschauen. Also was haben wir für einen Effekt, der zu einer ja doch mittelgroßen Diskussionswelle geführt hat? Wir haben am 11. und am 12. Dezember plötzlich Preise gehabt an der Strombörse, die deutlich über dem lagen, die wir erwarten können. Also wir waren, die Preise werden immer in Megawattstunde gerechnet, haben wir Preise gehabt, die lagen bei über 1.000 Euro pro Megawattstunde oder wenn man das umrechnet, dann 1 Euro pro Kilowattstunde. Erinnerung, was zahlt man so selber für seinen Strom vom Energieversorger? Da sind wir so bei immer zwischen 30 und 40 Cent. Kommt noch ein bisschen auf den Vertrag an, aber das ist das, was wir zahlen als Endkundin, Endkunden. Der Börsenstrompreis unter normalen Umständen liegt eigentlich zwischen 5 und 10 Cent pro Kilowattstunde und nicht bei einem Euro oder über 80 Cent. Also da, das ist außergewöhnlich, das kommt manchmal vor, ist aber außergewöhnlich. Und das Interessante, diese Preise sind auf beiden Plattformen, will ich mal sagen, oder beiden Zeithorizonten aufgetreten, auf dem sogenannten Day-Ahead-Handel und dem Intraday-Handel. Jetzt müssen wir kurz erklären, was ist das? Also der Day-Ahead-Handel ist ein Stromhandel, der, wie der Name schon sagt, Day-Ahead, 24 Stunden im Voraus passiert oder einen Tag. Das heißt, dort handeln im Stundentakt die Großerzeuger, schon elektrische Energie, Kraftwerke, aber auch große Windparks, Photovoltaikparks, Großhändler und Verbrauchseinheiten, wie insbesondere Industrieunternehmen, den Strom. Es gibt also auf der einen Seite Anbieter von Strom und Käufer von Strom. Die Gebote werden dort abgegeben. Das ist halt die EPEX Spot in Europa. Und da geht es halt darum, vor allem halt den regenerativen Strom aus PV und Wind zu handeln. Also alle Marktteilnehmer prognostizieren auf der einen Seite die Erzeugung, auf der anderen Seite den Verbrauch für morgen und bieten dann entsprechende Strommengen zu bestimmten Preisen an. Und am Ende des Auktionsverfahrens entsteht für jede Stunde ein Marktpreis. Das ist der sogenannte Day-Ahead-Preis, der also für jede Stunde des Folgetages existiert. Dann haben wir auf der anderen Seite den sogenannten Intraday-Handel. Dieser Intraday-Handel geht laufend für den heutigen oder für den gleichen Tag. Ziel ist es halt, Flexibilitäten bei Schwankungen auszugleichen. Das ist natürlich einmal ausgerichtet auf die Erneuerbaren, aber natürlich auch bei den konventionellen Kraftwerken. Auch da kann es mal zu unvorgesehenen Störungen kommen. Auf der anderen Seite halt Änderungen auf der Verbrauchsseite, die man dann sicherstellen möchte. Also da wird tatsächlich bis wenige Minuten vor der physischen Lieferung des Stroms wird dort gehandelt. Marktteilnehmer können dort auch wieder kaufen, verkaufen. Und das ist dann quasi der Kurzfristhandel. Der Mix aus beiden ist also entscheidend, damit wir unser Stromnetz stabil halten. Denn das ist ja immer unsere oberste Aufgabe, die wir in Europa, im europäischen Verbundnetz haben. Das wird natürlich immer herausfordernder, weil die regenerativen Energiequellen, Solar und Wind, natürlich volatil sind, also vom Wetter abhängig sind. Die kann man 48 Stunden im Voraus schon recht gut vorhersagen. Die Wettervorhersagen werden immer besser, zumindest großflächig. Man kann es natürlich nicht für einen einzelnen Solarpark sagen, wie wird denn jetzt da die Wolke über den Park gehen. Das sind schon sehr genaue Betrachtungen, aber für so ein Netzgebiet, Mittelspannungsnetzgebiet von so einem Verteilnetzbetreiber, das ist kein Problem. Die kriegen das eigentlich ganz gut hin. Und so hat man also einen Markt an der Strombörse, auf dem jetzt dann gehandelt werden kann. So, das zu den technischen Hintergründen. Und jetzt ist es halt passiert, am 11. und am 12., dass die Preise im wahrsten Sinne des Wortes explodiert sind mit den 800 bis 1000 Euro pro Megawattstunde. Und da stellt sich die Frage, warum ist das so? Also wenn wir uns da in Ruhe erstmal die Regenerativen angucken. Also was war eigentlich die Situation in dem Moment? Eine doch ungewöhnliche, wenn auch nicht unmögliche Situation. Wir haben quasi keine elektrische Energie aus Photovoltaik und Wind bekommen. Dass jetzt im Moment Photovoltaik nicht läuft, geschenkt. Also wir sind im Winter, wir sind im Dezember, wir sind am kürzesten Tag der Woche jetzt aktuell. Letzte Woche waren da noch ein paar Minuten mehr Sonnenschein. Aber es ist halt so, die Solaranlagen fangen morgens um 7.30 Uhr, 7.45 Uhr an. Das sind die ersten Anlagen an der Grenze von Deutschland zu Polen. Und der Sonnenuntergang, das heißt also ganz im Westen die Anlagen, also Aachen, Trier, da ist so 4.30 Uhr am Nachmittag, also halb fünf, viertel vor fünf, ist Schicht. Dann haben wir keinen Strom mehr. Wenn es dann noch neblig ist oder dichte Wolkendecke, passiert relativ wenig, was das solare Angebot angeht. Aber das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Etwas ungewöhnlicher ist, dass zum gleichen Zeitpunkt aber auch die Windenergie quasi nicht vorhanden war. Denn man kann ja erwarten, irgendwo weht immer ein bisschen Wind, hat er dann aber an dem Tag, also am 11. und am 12. auch nicht. Wir haben mittags oder auch an dem Nachmittag, als es aufgetreten ist, also dieser ganz starke Peak, der war nachmittags um 17 Uhr. Da war die Sonne schon untergegangen. Da haben die Windenergieanlagen an Land und am Meer bundesweit 2,7 Gigawatt an Leistung produziert. Vielleicht dazu Erinnerung, also installiert sind im Moment 73 Gigawatt, etwas mehr. Also Man kann sagen, in ganz Deutschland standen quasi alle Windräder und die, die sich gedreht haben, waren wirklich auf minimaler Geschwindigkeit. Das gleiche dann einen Tag später, am 12.12., auch da nachmittags 17 Uhr, Sonne war schon untergegangen, da haben die Windanlagen onshore und offshore noch nicht mal 1,5 Gigawatt Leistung bereitgestellt. Die Last, das heißt also der Strombedarf in dem Moment in Deutschland lag aber bei 67 Gigawatt. Also das heißt, aus den Erneuerbaren kam gar nichts oder quasi gar nichts. Das nennt man dann Dunkelflaute. Da gibt es also keine harte Grenze oder Definition, ab wann ist es eine Dunkelflaute. Eine, ja, kennst du, also Pi mal Daumenwert, den man nehmen kann, nicht muss, aber der auch ein paar Mal in der Literatur auftaucht, ist, dass man sagt, wenn weniger als 10% entweder der installierten Leistung bereitgestellt werden, dann spricht man von der Dunkelflaute. Ja, also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt rund 100 Gigawatt Solar und dann nochmal etwas mehr als 70 Gigawatt Wind, das sind dann so 170 Gigawatt. Wenn wir unter 17 Gigawatt sind, dann ist das schon eine Dunkelflaute. Das wäre schon mal, also nachts haben wir damit immer schon mal eine Dunkelzeit. Das wäre ein bisschen hart. Man könnte sagen, ja gut, es bezieht sich auf die Last, also 10% der Last oder des Energiebedarfs, des elektrischen Energiebedarfs wird damit, ist damit gemeint, wenn weniger als 10% der Last durch PV und Wind abgedeckt werden kann, spricht man von einer Dunkelflaute. Also man merkt schon, es gibt da keine harte, klare Definition. Klar ist, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, haben wir eine Dunkelflaute oder im Moment durch die niedrigen Temperaturen natürlich eine sogenannte kalte Dunkelflaute. Was passiert in so einem Moment? Und auch das ist nicht außergewöhnlich. Dann schalten wir halt andere Energiesysteme zu. Da kommt natürlich kommen die Laufwasserkraftwerke und die Biomasse hinzu. Das sind wieder regenerative Quellen. Dann haben wir unsere fossilen Kohle, Steinkohle, Braunkohle, Erdgas. Was wir auch noch haben, ist natürlich dann der Handel mit den Nachbarländern. Auch da, die Diskussion hatten wir ja schon mal, müssen wir so viel Strom importieren oder dieses Jahr wieder werden wir wieder, wie letztes Jahr auch schon, mehr Strom importieren als exportieren. Gut oder schlecht will ich jetzt an dieser Stelle erst noch mal gar nicht diskutieren. Aber das ist das sind die Quellen, die wir haben, um den elektrischen Energiebedarf in Deutschland dem Moment zu decken. Denn das ist, wie gesagt, immer die Voraussetzung, wir müssen den Bedarf in dem Moment decken. Dafür sind halt auch die Märkte da. Day-Ahead, Intraday, was dann noch dazu kommt, den lassen wir jetzt aber an dieser Stelle weg, weil der auch in dem Moment keine Rolle gespielt hat, ist der Regelenergiemarkt. Das heißt also kurzfristige Märkte, die zur Stabilisierung des Stromnetzes da sind, im Sekunden- bis Minutenbereich. Das spielt an der Stelle keine zentrale Rolle. Ja, also, was heißt das jetzt? Wir haben die Erneuerbaren nicht. Ja, dann sollen doch bitte die Fossilen dazukommen. So ist es auch geplant. Und was beobachten wir? Und das war dann am 12. Dezember der Fall, dass als diese Spitze aufgetreten ist bei den Börsenstrompreisen, also das war jetzt der Day-Ahead-Handel, am 11. Dezember war es der Intraday-Handel, das ist der Preis, hat auf knapp 1200 Euro sogar gestiegen pro Megawattstunde. Und wenn wir uns da mal angucken, wie die Stromproduktion an dem 11. Dezember um 15 Uhr war. Also Daten, ich gucke gerne auf der Internetseite Energy Charts vom Kollegen Burger vom Fraunhofer ISE, weil die Daten einfach aus meiner Sicht am hübschesten aufbereitet haben, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Die Seite von der Bundesnetzagentur ist auch ganz hübsch, aber nicht ganz so komfortabel, deswegen mag ich die Energy Charts Seite lieber. Also, was ist passiert? Wir haben 0 PV, 2,6 Gigawatt Wind. Naja, und dann liefen Steinkohle auf 6,3 Gigawatt, Braunkohle 11,5, Erdgas 16,7 Gigawatt. Das ist mal nur Zahlen. Da kann man sagen, oh, das reicht ja noch nicht. Nee, natürlich nicht. Also, natürlich Biomasse lief noch, es lief die Laufwasserkraftwerke auch noch. Wir haben die Pumpspeicherkraftwerke angeschmissen. Müllkraftwerke, die dann Müll verbrennen und Strom einspeisen ins öffentliche Netz liefen auch. Wir haben sogar, und das ist dann doch etwas außergewöhnlich, Ölkraftwerke angeschmissen. Tatsächlich haben wir in Deutschland noch Ölkraftwerke. Das heißt, die verbrennen dann kein Gas, sondern, wie der Name schon sagt, Öl. Das ist schon außergewöhnlich, weil wir die also normalerweise nicht brauchen. Die laufen immer so ein bisschen mit. Also das sind so 400 MW. Das ist halt wieder so ein bisschen Grundlast, die da immer so mitschwingt. Bis 1,2 Gigawatt können die mal raufgehen in der Spitze. Das haben wir auch schon mal gehabt. Das war dann im November hatten wir das mal einmal, dass das mal ein ganz hoher Wert war. Naja, aber die spielen keine große Rolle. Mussten wir aber auch nutzen und zuschalten, damit wir uns versorgen können. Dazu kamen 14 Gigawatt grenzüberschreitender Stromhandel. Das heißt, wir haben auch noch elektrische Energie aus unseren Nachbarn, von unseren Nachbarn geholt. Insbesondere Frankreich. Da war wieder die Diskussion, ach, da kommt der böse Atomstrom aus Frankreich. Wir schalten unsere Kisten ab, die Kernkraftwerke, und dann beliefern uns die Franzosen mit Kernkraftstrom. Gucken wir uns gleich am Ende nochmal ganz kurz am Rande an. Aber das ist mehr so ein Blick, wenn wir dann die Jahresrückblickfolge machen, die jetzt auch mal nochmal verschiebt, aufgrund der Aktualität der heutigen Folge. Wir brauchten Strom von unseren Nachbarn. Auch das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Das gehört sich ja so in einem europäischen Verbund, dass wir da einen Bedarf decken mussten. Also wir haben mal 65 Gigawatt in dem Moment. Und der konnte halt nicht so richtig gedeckt werden durch die ganzen Kraftwerke. Wir mussten ordentlich aus den Nachbarländern zukaufen. Und dann hat halt in diesem Moment, wenn also dann ein Unternehmen Strom braucht und kaufen muss, hat es in diesem Moment über also fast 1,20 Euro die Kilowattstunde bezahlt. Wahnsinn. Ne? Wer jetzt die meisten Endverbraucher, also normale Privatkunden, haben keine flexiblen Stromtarife. Man hat immer den Jahrespreis bei seinem Energieversorger. Es gibt so die ersten Anbieter, die auch so flexible Stromtarife haben. Wer in dem Moment sein Auto geladen hätte mit einem flexiblen Stromtarif, hätte richtig teuer getankt. So, das kommt am Ende bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern natürlich nicht an. Aber für die Unternehmen ist das natürlich schon ein Problem. So, da kann man jetzt sagen, ja, Moment mal, das ist doofe Energiewende. Klar. Ist egal, ob ich 10 oder 100 Gigawatt Wind habe. Wenn der Wind nicht weht, dreht sich kein Windrad. Ja, das ist trivial. Bei Photovoltaik das Gleiche. Wenn die Sonne nicht scheint, ist egal, ob ich 1000, 100.000 oder 100 Millionen Solarzellen irgendwo verbaut habe. Da produziert keine Strom. Die alte Kritik. Jetzt ist aber festzustellen, und das ist doch außergewöhnlich gewesen, dass an dem 11. und auch an dem 12. Dezember die fossilen Kraftwerke, also Braunkohle, Steinkohle und Erdgas, gar nicht mit ihrer maximalen Leistung eingespeist haben. Also auch da, die Daten liefert dann liefern dann die Energieversorger an die Netzbetreiber. Und wenn man sich dann anguckt, ja, was ist denn da eigentlich, was ist da passiert? Am 11. um 17 Uhr, ne, 5 Uhr nachmittags, wir haben eine installierte Leistung. Fangen wir an mit der Steinkohle. Wir haben eine installierte Leistung von 13 Gigawatt. Im Betrieb waren 7,6. Eingespeist haben 6 Gigawatt. Also weniger als die Hälfte der installierten Leistung war in dem Moment verfügbar, was die Steinkohle angeht. Bei der Braunkohle ähnliches Problem. Also auch da, die Zahlen sind ja alle verfügbar. Wir haben 19, knapp 9 oder etwas über 18 Gigawatt noch an Braunkohlekraftwerken, die am Netz sind. Das ist sogar blockscharf, man kann sich jeden einzelnen Kraftwerksblock sogar angucken. In Betrieb waren von den 18 12,5, eingespeist haben 11. Naja, also auch da war nicht so richtig. Und dann haben wir noch die Gaskraftwerke, die ja dann eigentlich einspringen sollen, wenn Not am Mann ist. Die sind halt teuer. Wir haben ja dieses Merit-Order-Prinzip an der Strombörse. Das heißt also, wie setzt sich der Preis zusammen bei Merit Order? Das ist, also in welcher Reihenfolge werden wir setzen wir die Kraftwerke ein und was führt dann entsprechend zum Preis? Na, erstmal setzen wir die günstigsten Energieerzeugungseinheiten ein. Das ist halt Wind und Solar. Diese haben halt sehr niedrige Grenzkosten. Danach kommen die teuren Erzeuger. Das sind die konventionellen Kraftwerke, Kohle, Gas und dann noch die Ölkraftwerke. Und man nimmt so lange Kraftwerke dazu, von günstig bis teuer, bis der Bedarf gedeckt ist. Und der Strompreis, der durch das letzte Kraftwerk erzeugt wird, das ist das sogenannte Grenzkraftwerk, das definiert den Preis für alles. Also alle kriegen diesen Preis, ne? Nur weil Solar günstig ist, die kriegen trotzdem den hohen Merit-Order-Preis im Zweifelsfall bezahlt, was für Erneuerbare natürlich ganz attraktiv ist. Und Gas ist halt am teuersten. Das sieht aber an den Gaspreisen, die wir im Moment haben, die sind wieder etwas höher. Und Gaskraftwerke haben halt anders als Kohlekraftwerke auch kürzere Laufzeiten. Also die Stromgestehungskosten aus dem Gaskraftwerk sind einfach höher. Naja, und nachmittags um 17 Uhr am 11. Dezember, also als der Preispeak da war, wir haben 36 Gigawatt installiert an Gaskraftwerken. Installierte Leistung im Betrieb waren 14, im Betrieb waren 12,5. Auch da weniger als die Hälfte. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen. Wir wissen im Voraus, nachmittags um 5 scheint die Sonne nicht mehr im Dezember. Man weiß auch ziemlich genau, also mit hinreichender Genauigkeit, wie groß wird der Strombedarf sein, weil man weiß, 11. Dezember, aus der Erfahrung, wir sind an einem Mittwoch, schon in der Vorweihnachtszeit, aber da haben ja noch die wenigsten Leute schon Urlaub. Die Produktion geht zwar auf Jahresende zu, aber trotzdem wirtschaftliche Situation und so weiter und so fort. Also man kann sehr gut prognostizieren, was ist der Strombedarf über den Mittwoch, den 11. Dezember. Das kann man langfristig vorhersagen und dann natürlich ein, zwei Tage vorher kann der Bedarf halt gut abgedeckt werden. Das ist halt dann dieser Stromhandel, Day Ahead und Intraday. So, und dann wissen wir auch, aufgrund der Großwetterlage, da kommt nicht viel an Wind. Also schalten wir die Kraftwerke zu. Und dann fehlen die Kraftwerke. Dann ist, obwohl Leistung eigentlich auf dem Papier verfügbar ist, fehlen konventionelle Kraftwerke. Die Leistung ist nicht abrufbar und das führt natürlich dann dazu, dass wir haben einen Bedarf, aber einen Mangel an Angeboten und dann explodiert der Preis. So funktioniert ja Markt. Ne? Ist das Gleiche, wenn alle gleichzeitig tanken wollen an der Tankstelle, dann sagen sich die Tankstellenbetreiber auch Preis rauf. Man, die können jetzt nicht so flexibel den Strom handeln. Aber wenn ich einen Mangel habe, geht der Preis immer rauf. Man denke nur an die Corona-Krise und die interessante Preisgestaltung bei Klopapier und anderen Produkten, zumindest am Anfang der Corona-Pandemie. Also so funktionieren halt Märkte. Überschuss, Preis geht runter. Sehen wir bei den Solarzellen. Ne, durch den Überschuss an Photovoltaikmodulen aus China sind die Preise weiterhin fallend. Währenddessen jetzt, ne, also an dem 11. Dezember, Strommangel. Es gab nicht genug Erzeuger. Ja, und wir haben natürlich, wie gesagt, Strom auch noch aus den Nachbarländern zugekauft. So, jetzt ist zumindest mal auffällig, und zwar so auffällig, dass die Bundesnetzagentur als Behörde, die sich für Stromnetze und die Energieversorgung in Deutschland verantwortlich sieht, eine Prüfung eingeleitet hat, was dahinter steckt. Also ist noch nicht abgeschlossen, das machen die jetzt auch in aller Ruhe und befragen alle Marktteilnehmer, was denn da passiert ist, lassen sich das erklären, um dann zu einem Schluss zu kommen. Auch da die Vermutung, die dann in der Presse rumgegangen ist, gab es Preisabsprachen oder halt Kapazitätsabsprachen? Haben die Energieversorger gesagt, das ist ja eine günstige Situation, wir könnten den Preis künstlich verteuern, weil man dann mit bestimmten Kraftwerken natürlich richtig Geld verdienen kann. Ach, das ist erstmal eine Behauptung, die jetzt untersucht wird. Es kann auch sein, dass es sehr gute Gründe dafür gab, dass in dem Moment die fossilen Kraftwerke nicht am Netz waren, aber ne? Also das ist es auch. Es ist nicht, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, in dem Moment lag es nicht daran, dass Photovoltaik und Wind wenig Strom produziert haben. Klar, wenn der Strom nicht da ist, geht der Strompreis an der Börse rauf. Aber der Strompreis hat sich danach auch sehr schnell wieder konsolidiert, denn man würde ja erwarten, wenn wir wenig Strom haben im Netz, dann müsste ja in dem Moment dann der Strompreis lange oben bleiben. Das war aber nicht der Fall, sondern der Strompreis war dann später, also hat ein paar Stunden gedauert, aber über Nacht ist er wieder auf normales Niveau oder weitestgehend normales Niveau gefallen. Da waren wir dann bei ungefähr 11 Cent die Kilowattstunde, also am nächsten Tag nochmal rauf. Aber der Preis ist nicht über mehrere Stunden oben geblieben, obwohl sich die Windsituation erst im Laufe des 13. Dezember oder in der Nacht zum 14. Dezember normalisiert hat. Da haben dann die Windenergieanlagen wieder normal produziert. Da waren wir bei 25 Gigawatt am Samstagnachmittag, also Samstag der 14. Also das heißt, dass die Erneuerbaren nicht produziert haben, ist nicht ursächlich dafür, dass der Preis explodiert. Denn das passiert regelmäßig. Haben wir Anfang November auch schon mal gehabt. Da hatten wir auch kurze Phasen mit hohen Preisen. Das war auch auffällig. Also da zu nennen der 6. November. Der war sogar eigentlich noch krasser. Da waren wir nämlich bei, also nachmittags um ja, 5:30, 5:45 am 6. November, haben alle Windenergieanlagen in Deutschland keine 100 Megawatt produziert. Sonne war auch schon weg. Ja, da ist der Preis auch explodiert. Das wussten wir aber vorher. Und dann, klar, dann geht natürlich die Last runter, dann sinkt auch der Bedarf. Aber diese Preisschwankungen, naja, also man kann es nicht sagen, nur weil die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, geht der Preis rauf. Das passiert nicht jedes Mal. Dann brauchen wir die Fossilen, die haben wir. Und die Besonderheit war jetzt, an dem 11. und 12. Dezember, es gab nicht ausreichend konventionelle Leistungen. Naja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Erkenntnis. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber dann können doch unsere Nachbarländer uns Strom liefern. Das ist natürlich auch passiert. Also ich habe ja gesagt, wir waren dann bei 13 Gigawatt an Import aus den Nachbarländern. Klar ist natürlich, wenn in Deutschland der Wind nicht weht, kriegen wir auch nichts aus Dänemark. Niederländische Windparks können uns auch nicht beliefern. Also in Nordwesteuropa war im Moment Flaute. Sonne auch nicht. Wo soll sie herkommen? Jetzt könnte ich dann aus Norwegen zum Beispiel Strom importieren. Dass man sagen, gut, dann nehmen wir doch die Möglichkeiten aus Norwegen oder auch aus Schweden, die dann Mitteleuropa bedienen. Man beobachtet aber, dass der Stromhandel von Norwegen in diesem Peak nachmittags um 17 Uhr nicht draufgegangen ist. Das heißt also, auch wenn man dort hätte erwarten können, Achtung, da wird ein Preispeak erwartet, und der hatte sich einen Tag vorher schon angekündigt auf dem Intraday-Handel, müsste man da nicht eigentlich erwarten, dass die Kraftwerke dann gutes Geld verdienen können. Das war nicht der Fall, und am 12.12. genauso wenig. Also das, klar, die Norweger haben viel exportiert, so zwischen 4 und 6 Gigawatt in die Nachbarländer. Das hat sich dann auch schnell wieder erledigt. Also mittags am 14.12., also am Samstag, war sogar ein leichter Stromimport nach Norwegen. Klar, da ging es dann halt los, dass der Wind wieder bereit stand. Ja, also da ist auch nicht zu erkennen, dass es dort zu einem massiven Export von elektrischer Energie gekommen ist. Und das vergessen viele, die dann sagen, ja gut, dann verdienen sich halt andere Länder dusselig und stärken dann in Anführungszeichen den armen, schwachen Mann Deutschland. Dann vielleicht nochmal der Blick nach Schweden. Puh, da war quasi kein oder kaum Export in die Nachbarländer. Also der ist dann erst am 14. ist der raufgegangen. Also auch das kann man nicht so einfach sagen, dass jetzt die Nachbarländer alle, auch wenn Schweden jetzt kein direktes Nachbarland ist, aber auch die hätten natürlich per Transit in Anführungszeichen Deutschland stützen können oder Dänemark stützen können. Das ist tatsächlich auch nicht passiert. Was passiert ist, aber das läuft eigentlich schon die ganze Zeit durch, der Handel mit Frankreich, dass die in die Nachbarländer Energie liefern. Aber auch da, wir haben am 11. Dezember, und das ist das Schöne an dieser Seite Energy Charts, auch die bereiten die Daten jetzt dann nur auf von den verschiedenen Institutionen. Nachmittags um 17 Uhr haben wir aus Frankreich 2 Gigawatt Leistung bekommen. Das Vereinigte Königreich 3 Gigawatt. Also die Franzosen haben mehr Leistung nach Großbritannien geliefert als nach Deutschland. Klar, in Großbritannien war auch wenig Wind. Am 12.12., also einen Tag später, als wir diesen zweiten hohen Preispeak hatten, wenn wir uns da die Zahlen angucken, da ging nach Deutschland 1,7 Gigawatt, nach Belgien 2,3, nach Großbritannien 3 Gigawatt. Also auch da war die Versorgung nach Deutschland nicht immens groß, um uns zu stützen. Und auch da, das ist ganz wichtig, also es gibt erstmal keinen Grund, warum der Preis explodiert ist. Das muss man sich jetzt in Ruhe angucken. Es hat nichts mit den Erneuerbaren zu tun, das ist sehr, sehr wenig, weil es planbar ist. Es hat auch nichts mit der Versorgungssicherheit zu tun, denn eigentlich die Last waren 65 Gigawatt, das wissen wir frühzeitig. Also die liegen im Moment nachmittags um 5 sind wir bei uns unter 70 Gigawatt. Da können wir diskutieren, wir haben früher mal 80 gebraucht. Ja, ne, da gibt es ganz viele Gründe, wieso, weshalb, warum. Also sicherlich an der wirtschaftlichen Situation, die spielt eine Rolle, warum der Strombedarf in Deutschland jetzt in letzter Zeit rückläufig ist. Aber, und auch das ist ganz wichtig, wir werden energieeffizienter und die stromverbrauchenden Systeme wie Wärmepumpe und Elektroautos ziehen noch nicht so stark an. Also das ist was im Privatbereich aber spielt für den industriellen Verbrauch. Und der industrielle Verbrauch macht, boah, rund 80% des Stromverbrauchs in Deutschland aus. Spielt das keine Rolle. Also deswegen, auch das muss man mal einordnen. Nee, also das ist alles nicht ursächlich dafür, dass der Preis explodiert ist. Und deswegen kümmert sich jetzt die Bundesnetzagentur um die Frage, was ist denn jetzt der wahre Grund? Da ist dann, ja, zusammenfassend festzuhalten, wenn solche Ereignisse eintreten, muss man nicht marktschreierisch in Panik verfallen und dann die unterschiedlichen Lager wieder sagen, also dann die pro Fossil oder sogar pro Kernkraft und beide gemeinsam kontra Erneuerbare, die dann sagen, ja, ihr seid schuld, deswegen explodieren die Preise, schlecht für die Wirtschaft, Gefahr, Alarm. Die Erneuerbaren, die sagen, ja, lass mal Speicher kommen und so weiter. Die haben wir im Moment nicht. In Kalifornien und Co. in den USA hätten das anders abfedern können. Ja, zumindest diesen kurzen Peak. Aber dann die beschwichtigen jetzt. Also auch da, Hand aufs Herz, ja, das ist ein Problem und das ist auch ein Grundsatzproblem der Erneuerbaren. Wir brauchen Speicherkapazitäten. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Aber wenn wir diese ganze Gemengelage mal zusammenfassen, nee, weniger Panik, weniger Hektik und das wabert immer noch so ein bisschen in den sozialen Medien herum, dass da viele Expertinnen und Experten und solche, die sich dafür halten, Dinge erstmal behaupten, gerne ungeprüft oder auch weiter plappern. Also da muss man wirklich schon sehr differenziert gucken und man braucht auch ein paar Tage, um die Gesamtsituation einzuschätzen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich direkt an dem Tag oder am Tag danach auch mal so ein kurzes Posting mache und dachte, nee, es fehlen noch Daten. Wir wissen ja gar nicht, wie war jetzt der grenzüberschreitende Stromhandel mit den Nachbarländern. Das dauert immer ein paar Tage, bis die Daten vollständig vorhanden sind, bevor man sich ein Gesamtbild und einen Gesamteindruck machen kann. Das macht jetzt, wie gesagt, die Netzagentur, Bundesnetzagentur. Da werden wir auch eine Antwort kriegen. Die wird unsexy sein, behaupte ich mal. Also da wird wahrscheinlich rauskommen, ja, es hätten mehr Kraftwerke am Netz sein können. Vielleicht sind welche zurückgehalten worden oder es gab unvorhergesehene technische Störungen. Vielleicht wird man auch nicht alle Details klären können und es war einfach eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Wichtig ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt für die künftige Entwicklung? Kernkraft hätte uns in dem Moment auch nicht gerettet. Die Erneuerbaren werden wir weiter ausbauen müssen, wenn wir das Klimaziel der klimaneutralen Energieversorgung erreichen wollen. Und das ist unser globales Ziel bis 2045. Und dann brauchen wir jetzt halt sehr schnell den Netzausbau, verbunden mit dem Ausbau der Kupferkapazitäten mit allen Nachbarländern. Deutschland ist nun mal auch Transitland, was die Energie angeht. Und wir brauchen Speicher, Batteriespeicher und perspektivisch auch Wasserstoff, aber jetzt erstmal die Batterie-Großspeicher. Das ist ganz entscheidend. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann kriegen wir das hin. Ja, also das jetzt mal eine kurzfristige, kurzfristige Folge will ich nicht sagen, aber etwas abweichend vom angekündigten Plan. Aber ich denke, das passte jetzt ganz gut, weil es jetzt mal ein aktuelles Thema gab. Zum Thema Dunkelflaute habe ich ja schon mal vor einiger Zeit eine Folge gemacht. Da gerne auch nochmal reinhören. Nächste Woche geht es weiter. Dann wieder mit Christian Kamlott. Wir werden uns dann dem Thema, wie angekündigt, widmen, dass wir sagen, ja, wir schauen uns mal an, wie ist das jetzt mit Volkswagen und Co. Droht dort der Konkurs? Wie war das mal mit anderen großen Unternehmen, die Marktführerschaft innehatten und dann in den Konkurs gegangen sind oder quasi insolvent geworden sind? Kodak und Nokia, sicherlich zwei große internationale Unternehmen, aber auch in Deutschland haben wir ein paar gehabt. Grundig, mittlerweile eigentlich vom Markt verschwunden, zumindest kein deutsches Unternehmen mehr. Auch große Handelsketten wie Hertie zum Beispiel, Otto, Neckermann, also die haben sich dann teilweise wieder gefangen oder umorganisiert. Aber das diskutieren wir nächste Woche mit Christian Kamlott und in zwei Wochen dann die angekündigte Folge zu den Perspektiven der Energiewende. Also passend eigentlich zur heutigen Folge. Wie geht es weiter? Was müssen wir machen? Was sagt die Wissenschaft, um bis 2045 klimaneutral zu werden? Was sind die Pfade? Was muss man beachten? Wie muss der Ausbau sein? Schaffen wir das überhaupt? Auch unter der Berücksichtigung solcher Dunkelflautenereignisse kriegen wir das hin. Das in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.